Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Katja Heinen.
Zu Gast ist einer der erfolgreichsten europäischen Sachbuchautoren. Seine Bücher wie Die Kunst des klaren Denkens wurden in 43 Sprachen übersetzt und über 2,5 Millionen Mal verkauft. Er ist Unternehmer, Gründer und Intendant von World Minds, einer Art Salon, in dem sich führende Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Kultur und Wirtschaft zum Gedankenaustausch treffen. Heute ist er bei uns in Leute. Herzlich willkommen, Rolf de Belli.
Herzlichen Dank.
Ich freue mich sehr, Sie zu sehen. Ich kann mich noch gut an unser Gespräch über Denkfehler erinnern, das wir vor 4 Jahren auf der Frankfurter Buchmesse geführt haben. Da waren Sie mit 2 Büchern gleichzeitig auf der Spiegel-Bestsellerliste. Wie hat sich Ihr Leben seitdem verändert?
Dramatisch. Wir haben Kinder bekommen, zwar gerade Zwillinge. Also wir haben uns verdoppelt. Und die ersten 2 Jahre mit Zwillingen war hart. Also besonders das erste Jahr war hart, weil wir haben kaum geschlafen. Und jetzt hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Jetzt spielen sie sogar miteinander und brauchen uns nicht mehr ständig. Also jetzt ist eine gute Zeit gekommen.
Also Schlaf ist offensichtlich ein wichtiger Glücksfaktor, ja?
Schlaf ist unheimlich wichtig und Schlafentzug ist ja auch ein Instrument, mit dem man Leute terrorisieren kann. Schlafentzug, und im ersten Jahr war wirklich bei uns Schlafentzug komplett. Wir haben kaum eine Nacht mehr als 3 Stunden geschlafen. Und das hängt dann schon an mit der Zeit. Aber jetzt, wie gesagt, ist es viel, viel besser geworden.
Sie haben ein Buch mit dem Titel Die Kunst des guten Lebens geschrieben. Das impliziert ja ein bisschen der Titel, dass es sowas wie ein gutes Leben für alle überhaupt gibt. Aber ist es nicht was völlig Individuelles? Ist es nicht so, dass ich vielleicht eine völlig andere Vorstellung von gutem Leben habe wie Sie?
Ja, zum Teil ist es individuell, aber zum Teil ist es auch so, dass wir wissen, wenn Sie zum Beispiel mit sehr vielen toxischen, giftigen Emotionen durch die Welt spazieren, dann haben Sie sicher kein gutes Leben. Und ich glaube, das zählt für alle Menschen gleich. Also je mehr negative Gefühle Sie haben oder wenn Sie falsche Interpretationen haben, sich falsch sehen oder die Welt falsch sehen, dann haben Sie kein gutes Leben, egal in welcher Situation Sie sind. Das ist dann nicht situativ. Es gibt gewisse Dinge, die man einfach ausräumen kann. Also im Leben schlechte Dinge, die man ausräumen kann, dann hat man ein besseres Leben.
Diese 52 Denkwerkzeuge, die Sie Ihren Lesern an die Hand geben, von denen Sie sagen, die garantieren zwar kein gutes Leben, aber sie machen es zumindest wahrscheinlicher. Diese Werkzeuge haben Sie ja nicht frei erfunden. Wo haben Sie die her?
Nein, die kommen aus eigentlich 3 Quellen oder 2 Hauptquellen. Das eine ist die Forschung in der Psychologie. In den letzten 30, 40 Jahren haben wir sehr, sehr viele Fortschritte gemacht, den Menschen zu verstehen. Und wir wissen aus der positiven Psychologie und aus der Glücksforschung, welche Faktoren hilfreich sind, welche Faktoren nicht hilfreich sind für ein glückliches Leben. Und dann gibt es eine andere Quelle, die ist ganz alt, die ist 2500 Jahre alt, das ist die Philosophie. Und da habe ich quasi die ganze Philosophiegeschichte mal angeschaut. Was gibt es über Lebensphilosophien zu berichten? Da finden Sie natürlich alles in diesen 2500 Jahren. Aber es gibt eine Richtung, die sehr anwendbar ist fürs 21. Jahrhundert, und das ist der sogenannte Stoizismus. Das ist eine Philosophie, die etwa 2400 Jahre alt ist. Da gibt es viele Grundsätze, die man 1:1 verwenden kann, und viele decken sich auch lustigerweise mit den Erkenntnissen der modernen Psychologie.
Und Wirtschaftswissenschaften haben Sie auch noch mit eingebaut, ne? Warren Buffett, der Investmentbanker, wird öfters zitiert.
Ja, da gibt es auch ein paar Leute, besonders Langzeitinvestoren, das sind so quasi moderne Stoiker, weil die regen sich nicht auf, wenn sie viel Geld gewinnen oder viel Geld verlieren an der Börse. Die haben sich antrainiert, eine innere Festung, das ist auch ein stoischer Begriff, eine innere Festung, egal was von außen rankommt, man ist innerlich ruhig. Und die Leute haben sich das antrainiert, und ich nenne diese Leute wie Warren Buffett oder Charlie Munger, das ist seine Nummer 2, sein Geschäftspartner, das sind eigentlich für mich moderne Stoiker. Und von ihnen habe ich auch viel übernehmen können. Ich habe sie oft zitiert und ich finde die auch sehr inspirierend.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Mit dem Unternehmer und Bestsellerautor Rolf de Belli, Autor von Büchern wie Die Kunst des klaren Denkens, Die Kunst des klugen Handelns und ganz aktuell Die Kunst des guten Lebens. 52 Denkwerkzeuge sind es, die Sie uns da anbieten, Herr de Belli, für ein besseres Leben. Lassen Sie uns mal gemeinsam auf einige davon blicken. Klar ist, glaube ich, allen, wenn wir uns ärgern, dann trägt es nicht gerade zu einem positiven Lebensgefühl bei. Vor allem, wenn wir die Dinge, über die wir uns ärgern, gar nicht beeinflussen können, nicht mehr ändern können. Sie wenden da ein Gedankenwerkzeug an, das Sie als mentale Buchhaltung bezeichnen. Beispiel, Sie sind im Urlaub und Ihnen wird Geld aus der Geldbörse geklaut. Wie schaffen Sie es, sich darüber nicht fürchterlich aufzuregen?
Also angenommen, Sie kriegen die Kreditkarten wieder zurück und Ihren Pass auch wieder zurück und nur das Geld fehlt, dann können Sie sich jetzt furchtbar aufregen darüber. Oder Sie können sagen, das ist eine Spende an Leute, denen es vermutlich schlechter geht als mir. In beiden Fällen haben Sie das Geld ja eh verloren, also das Geld ist weg. Und Sie können jetzt das so interpretieren, dass es eben positiv rauskommt oder negativ rauskommt. Und das gute Leben hat sehr viel zu tun mit einer Interpretation der Welt, die eben positiv ist für Sie. Ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel. Strafzettel beim Parken.
Ja, habe ich gerade wieder eingekriegt, mich total geärgert.
Genau, ich habe mich früher auch brutal geärgert über Strafzettel, kostet so in der Schweiz 40 Franken, das ist umgerechnet 35 Euro. Eine Minute falsch geparkt und schon hat man so einen Strafzettel bekommen. Ich habe dann früher versucht, mit diesen Polizisten zu diskutieren. Sie wissen, wie das geht. Nicht gut. Man schläft dann schlecht, man fühlt sich miserabel danach. Es nützt eh nichts. Und wir haben jetzt eine Lösung beschlossen, meine Frau und ich. Immer am 1. Januar des Jahres bestimmen wir einen bestimmten Betrag als Spende für einen guten Zweck, den wir dann Ende Jahr spenden an diesen guten Zweck, minus alle Strafzettel. Das heißt, wenn wir jetzt einen Strafzettel bekommen für 35 Euro, dann ziehen wir den einfach ab diesem Spendenkonto, dann kriegt halt dieser Stifter ein bisschen weniger Geld, dafür kriegt der Staat die 35 Euro, ist auch ein guter Zweck und alle sind glücklich. Das heißt, wir regen uns jetzt nicht mehr auf wie früher. Und das ist ein Typus von Interpretation, den nennt man mentale Buchhaltung. Das ist eigentlich ein klassischer Denkfehler.
Ich wollte gerade sagen, eigentlich betrügt man sich ein bisschen selbst. Es ist ihr Geld, das weg ist. Und im Normalfall würde auch keiner denken, wenn ihm Geld aus dem Portemonnaie geklaut wird und das haben ärmere Leute gebraucht, sondern würde einfach denken, Mist, verdammter Dieb.
Ja, ja. Aber eben, man betrügt sich ein bisschen, aber es ist ein klassischer Denkfehler, den man aber positiv anwenden kann für die eigene Beruhigung. Und jetzt, wir haben jetzt ein paar Beispiele schon gehabt. Es führt immer dazu, dass man eine Art innere Ruhe findet bei all diesen Dingen. Und ich glaube, das ist einer der Grundsätze für ein gutes Leben, ist, wenn man innerlich ruhig ist, diese mentale Festung innen hat, egal was von außen herkommt, man die Welt so interpretieren kann, dass man nicht gerade erschüttert ist. Und mentale Buchhaltung ist übrigens ein Trick, der ist von dem Richard Taylor, der hat soeben den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften bekommen und der hat den schon vor 30 Jahren mal gebracht und niemand hat den so weiterentwickelt und wir setzen den jetzt in die Tat um. Ich habe jetzt lustigerweise darüber geschrieben.
Wie ist es denn mit anderen Faktoren bei dieser mentalen Buchhaltung, zum Beispiel Zeit? Sie stehen ewig in der Supermarktschlange oder im Stau. Wie schaffen Sie es, sich da nicht zu ärgern?
Ja, das hat mich auch früher fürchterlich aufgeregt, 10 Sekunden irgendwo vor der Aldi-Kasse anzustehen. 10 Sekunden waren für mich schon zu viel. Und heute sehe ich das auch als eine mentale Buchhaltung, jetzt nicht auf Geld betrachtet, sondern auf Zeit betrachtet. Ich sage mir einfach, in diesen 10 Sekunden, wo du dich aufregst, oder in diesen 60 Sekunden, wo du dich aufregst, schüttest du so viele Stresshormone aus, so viele negative Hormone, die dir das Leben verkürzen. Wenn man Stress hat, schüttet man ja diese Cortisole aus und die greifen ja tatsächlich den Körper an. Mit der Zeit, wenn man chronischen Stress hat, stirbt man halt ein bisschen früher. Und ich sage mir, wenn du dich jetzt nicht aufregst, dann lebst du ein Jahr länger als früher. Und in diesem zusätzlichen Jahr des Lebens hat alle Wartezeit des Lebens Platz.
Können Sie ganz
sogar
viel,
noch
all
viel
die
mehr. Das heißt, ich lebe sogar länger, wenn ich an der Kasse stehe und ich mich nicht aufrege. Das ist eine neue Interpretation einfach des Anstehens. Und seither rege ich mich nicht mehr auf.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Einer der größten Glückskiller, Herr Dobelli, das weiß man aus der Forschung, ist Neid. Geschichten, in denen Menschen durch Neid ihr Lebensglück zerstören, gibt es schon in der Bibel. Sogar bei Affen hat man Experimente gemacht, die zeigen, auch die sind neidisch. Wie hat man das getestet?
Ja, man hat den Affen, sind zwei Affenkäfige und die mussten eine Aufgabe erledigen und dann haben sie zur Belohnung ein Gurkenstück je gekriegt. Die haben das sehr, sehr gern gemacht, weil Gurke ist eine schöne Belohnung für diese Affen. Und dann hat man ein zweites Experiment gemacht. Dem einen Affen hat man wieder nach diesem Experiment ein Gurkenstück hingelegt und den anderen hat man belohnt mit einer Traube. Und das ist viel süßer. Die Affen mögen Trauben viel eher als Gurken. Und Der mit dem Gurkenstück wurde dann neidisch und hat dann die Kooperation verweigert und sogar das Gurkenstück rausgeworfen aus dem Käfig, aus dem
Affenkäfig,
aus Neid. Also statt ein bisschen was zu kriegen, lieber nichts zu kriegen, aus Neid. Und das ist eben diese stupide Idiotie. Es gibt ein russisches Märchen, ein interessantes, und das geht folgendermaßen. Da kommt eine Fee zu einem russischen Bauern und sagt, du hast einen Wunsch. Und der russische Bauer überlegt sich für einen Moment und sagt, mein Nachbar hat eine Kuh, ich habe keine Kuh, ich möchte, dass die Kuh des Nachbarn stirbt. Das ist die destruktive Seite von Neid. Und das ist eigentlich eine idiotische Emotion,
natürlich.
Neid. Und je mehr wir diesen Neid ausmerzen können, desto besser. Das ist eine klassische, toxische Emotion. Und Sie haben ein besseres Leben, wenn Sie einfach diesen Neid irgendwie abwürgen können.
Aber wenn der so tief in uns verankert ist, dass sogar Affen den schon haben, wie kriegen wir den raus?
Ja, der ist tief und der wird immer wieder kommen. Aber wir können eben übers Denken, und hier ist das Denken wirklich positiv, wir können über das Denken den einigermaßen abschwächen. Und hier gibt es verschiedene Tricks. Zum einen muss man mal verstehen, wie Neid wirklich funktioniert. Neid funktioniert, indem wir uns vergleichen mit Leuten, die ungefähr denselben Job haben wie wir, ungefähr gleich alt sind und in der Nähe wohnen. Also wir werden nicht neidisch sein auf jemanden, der in Australien in demselben Job 10-mal so viel verdient. Oder ich zum Beispiel vergleiche mich nicht mit dem Roger Federer Tennisspieler, obwohl der auch in der Schweiz lebt wie ich, aber der verdient einfach viel mehr als ich. Aber ich bin nicht neidisch, das ist wie eine andere Kategorie. Ich vergleiche mich mit Schriftstellern, aber sicher nicht mit Tennisspielern. Und das heißt, wenn wir wissen, wie der Neid funktioniert, dass wir uns vergleichen mit Leuten, die denselben Job haben, etwa gleich alt sind wie wir und in der gleichen Region wohnen, dann wissen wir, dass wir uns aktiv nicht mit jenen Leuten vergleichen sollen. Also man kann das aktiv übersteuern. Das ist mal Nummer eins. Das geht zu einem gewissen Grad. Und dann gibt es noch einen zweiten wichtigen Aspekt, und das ist die sogenannte Fokussierungsillusion. Das ist jetzt ein Fachbegriff, ich erkläre ihn mal schnell. Wenn wir uns vergleichen mit Menschen, nehmen wir meistens immer einen Aspekt dieses Lebens heraus und vergleichen uns mit über diesen Aspekt. Und diesen Aspekt machen wir riesig groß.
Also zum Beispiel mein Auto, ne? Mein VW vergleiche ich dann mit dem Porsche des Nachbarn.
Genau. Und dann denken wir, der Porsche des Nachbarn hat einen wahnsinnig großen Effekt auf die Qualität des Lebens meines Nachbarn. Aber wenn Sie die Moment-zu-Moment-Betrachtung anschauen, Ihres Lebens und Ihres Nachbarns, dann spielt dieser Porsche fast keine Rolle in der Glückseligkeit Ihres Nachbarn. Der steigt vielleicht ein und sobald er den Motor anstellt, hat er den Porsche schon wieder vergessen. Das heißt, wir überschätzen ständig diesen einen Faktor, mit dem wir uns mit anderen Menschen vergleichen. Und das ist die sogenannte Fokussierungsillusion. Wenn wir die kennen, dann können wir das auch vermeiden. Da können wir dann diesen Neid einigermaßen eindämmen.
Dann kann ich sagen, der hat aber ein furchtbares Kind, das gerade in der Pubertät ist.
Genau, man kann andere Aspekte anschauen, wo das Leben des Nachbarn vielleicht nicht so toll ist wie unseres. Eben ein Kind, furchtbare Pubertät. Aber es gibt noch einen weiteren Aspekt, den wir wissen müssen bei Neid, und das sind die sozialen Medien. Wenn wir soziale Medien konsumieren, das heißt, wenn Sie auf Facebook sind, vergleichen Sie sich ja ständig mit Ihren Freunden. Und dieser Vergleich ist eben nicht stichhaltig. Das ist ja nicht das wahre Leben, das da abgespielt wird, demonstriert wird, sondern Sie machen 1000 Fotos, Sie stellen das Beste dieser 1000 Fotos, laden sie hoch. Und dann automatisch hat man das Gefühl, meinen Freunden geht es viel besser als mir. Und das weiß man aus der Forschung, dass Leute, die auf Facebook sind, nach einer Facebook-Session sind sie unglücklicher als vorher. Warum? Wegen dieses Neid. Das ist noch nie in der Geschichte der Menschheit. Haben sich mehr Menschen mit mehr Menschen verglichen als heute, eben durch diese sozialen Medien. Und deshalb bin ich ein Verfechter davon, dass man sagen, dämmen Sie die Nutzung sozialer Medien ein. Am besten hören Sie ganz auf.
Sie waren, glaube ich, 2013 zum letzten Mal auf Ihrer Facebook-Seite, habe ich gesehen. Kann
ja,
das sein?
Ich habe aufgehört vor etwa 5 Jahren. Es bringt nichts, es bringt nur Stress.
Am Anfang der Sendung hatte ich erwähnt, was Sie alles geschafft haben, Herr Dobelli. Sie sind ein sehr erfolgreicher Unternehmer mit 2,5 Millionen verkauften Büchern, die in 43 Sprachen übersetzt wurden, einer der erfolgreichsten europäischen Fachbuchautoren. Und nicht nur das, auch einige Romane von Ihnen wurden Bestseller. Sie hätten also wirklich allen Grund, stolz auf Ihr Können zu sein. Sind Sie aber nicht. Einfach weil Sie sagen, man muss sich klar machen, wie wenig man selbst an seinem Erfolg beteiligt ist. Wer bitte ist denn sonst für Ihren Erfolg verantwortlich, wenn nicht Sie selbst?
Der Zufall. Und zwar sind sehr viele, oder sagen wir mal die meisten Faktoren, die den Erfolg ausmachen, zufällig. Schauen Sie mal, nur beispielsweise Intelligenz. Intelligente Leute haben in unserer Gesellschaft einen sehr, sehr großen Vorsprung. Das war nicht immer so. Wenn Sie Jäger und Sammler anschauen, Steinzeitmenschen, mussten sie schnell rennen, sie mussten kräftig sein. Es waren ganz andere Fähigkeiten gefragt als heute. Heute ist zufälligerweise Intelligenz gefragt. Die Intelligenz, die ist zum großen Teil genetisch fixiert. Das wurde ihnen in die Wiege gelegt oder eben nicht in die Wiege gelegt und dafür kann ich nicht. Und darum muss ich gar nicht stolz sein, wenn ich jetzt per Zufall über Intelligenz einen Erfolg erziele. Stolz ist die falsche Emotion. Jetzt zweiter Faktor. Neben den Genen ist sicher die wie sie aufwachsen, das Elternhaus ist wichtig, was haben sie für Eltern gehabt, was waren die für Vorbilder. Die Eltern haben sie auch nicht rekrutiert. Also sie standen nicht da und haben 10'000 Eltern, mögliche Eltern rekrutiert und dann eine Wahl getroffen, sondern sie sind per Zufall in dieses Elternhaus hineingeboren. Das Land, in das sie hineingeboren sind, haben sie nicht ausgewählt. Wir sind nach Deutschland, ich in die Schweiz reingeboren, wirklich super Länder, die Infrastruktur stimmt, das politische System ist einigermaßen gut. Es hätte genauso gut in Bangladesch, in Nordkorea oder in Jemen der Fall sein können, dann wären wir sicher nicht so erfolgreich und hätten nicht so ein gutes Leben wie hier. Also wenn Sie das mal aufrechnen, die meisten Faktoren, die für Ihren Erfolg sprechen, die haben Sie nicht selber zusammengesucht. Jetzt kann man sagen, aber ich arbeite doch Tag und Nacht. Dieser Erfolg ist mir nicht in der Wiege gelegt worden.
Das sagen mir
viele Leute. Genau, ich habe viel gearbeitet Tag und Nacht und ich natürlich auch persönlich habe viel gearbeitet. Aber wiederum, woher kommt diese Willenskraft? Und diese Willenskraft ist zum großen Teil eben auch genetisch gegeben. Es gibt Menschen, die haben nicht diesen Antrieb wie andere. Und dann ist das Beispiel, die Vorbilder sind auch wichtig. Ich hatte Eltern, die haben viel gearbeitet, die hatten Freude an der Arbeit und so habe ich auch Freude an dieser Arbeit entwickelt. Ich habe diese Willenskraft auch vorgespielt bekommen von meinen Eltern. Wenn ich jetzt einfach aus Pech in ein Elternhaus gekommen wäre von zwei Alkoholikern, die nur vor dem Fernseher sitzen und Fernsehen gucken den ganzen Tag, hätte ich diese Willenskraft auch nicht. Aber eben, meine Eltern habe ich nicht rekrutiert, das ist ein Zufall. Das heißt, wenn Sie alle Faktoren zusammennehmen, ist der Großteil Ihres Erfolgs basiert auf Zufall, auf Dingen, die Sie nicht beeinflussen können. Und deshalb ist Stolz die falsche Emotion, wenn man dann Erfolg hat.
Die Frage ist doch nur, was hat es denn für Konsequenzen, wenn ich weiß, dass was ich bin, verdanke ich den Gen, der Umwelt und noch einer gehörigen Portion Glück?
Dann kann man dankbar sein, wenn man es hat. Oder man kann sagen, okay, ich habe halt Pech gehabt in diesem Leben und akzeptiert das. Das heißt nicht, man soll jetzt total passiv sein, überhaupt nicht. Ich sage nur, wenn man Erfolg hat, Stolz ist falsch. Wenn man Misserfolg hat, soll man sich nicht in die Depression reinbinden. Das bringt auch nichts, sondern einfach sagen, da spielt der Zufall rein und der Zufall, der ist einfach da, den müssen wir akzeptieren.
Warum macht das glücklicher?
Wir können in Deutschland, ich glaube, alle, die in Deutschland oder in der Schweiz geboren sind, können wirklich sagen, so viel ist mir in die Wiege gelegt worden in diesem 21. Jahrhundert, kein Krieg, gutes Land, gute Infrastruktur, da können wir schon mal extrem glücklich sein, dass wir da geboren sind, wo wir sind. Natürlich haben es ein paar Leute haben es noch besser, ein paar Leute haben es ein bisschen schlechter als der Durchschnitt, aber grundsätzlich können wir schon mal sehr, sehr glücklich sein mit dem, was wir haben.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Hallo Billy, ich muss sagen, ich habe wirklich gestaunt, als ich gelesen habe, dass ein Unternehmer Ihnen 1 Million Euro geboten hat, wenn Sie eine Biografie über ihn schreiben und Sie haben abgelehnt. Haben Sie mit Ihren Büchern so viel Geld verdient, dass Sie 1 Million nicht mehr reizt?
Doch, ich hätte das Geld natürlich schon gebraucht, klar. Aber es lag einfach nicht in meinem Kompetenzkreis. Und Kompetenzkreis ist ein Kreis.
Ja, Sie können doch schreiben.
Ja, aber nicht Biografien. Ich würde mir nicht zutrauen, eine Biografie zu schreiben. Und da wusste ich einfach, das ist außerhalb meines Kompetenzkreises. Ein Kompetenzkreis ist, müssen Sie sich vorstellen, so ein Kreis, wo Sie genau wissen, wo der Rand dieses Kreises verläuft und versuchen Sie, in diesem Kreis drin zu bleiben. Das ist dort, wo Sie überdurchschnittliche Fähigkeiten haben.
Auch das ist eines dieser Denkwerkzeuge,
genau,
die Sie zum glücklichen Leben.
Genau. Wenn Sie wissen, wo dieser Rand ist, es ist nicht so wahnsinnig wichtig, wie groß dieser Kreis ist, es ist wichtig, dass Sie wissen, wo dieser Rand ist und dann bleiben Sie in diesem Rand
Woher
drin.
Woher weiß ich das denn? Wie kann ich denn wissen, wo dieser Rand ist?
Das wissen Sie nicht, wenn Sie 20 sind oder 25-jährig sind. Aber Sie wissen es mit der Zeit, wenn Sie 35, 40 sind, weil dann haben Sie einen Track Record und Sie wissen, wo habe ich überdurchschnittliche Fähigkeiten. Das wissen Sie, wo Sie überdurchschnittliche Fähigkeiten haben. Und dann bleiben Sie in diesem Kreis drin und verbessern Sie diese Sachen noch, diese Fähigkeiten noch. Und eben eine Biografie zu schreiben, das war außerhalb meines Kompetenzkreises. Und ich wusste das und darum habe ich abgelehnt. Ich hätte bestenfalls eine mittelmäßige Biografie, vielleicht sogar eine schlechte Biografie geschrieben. Ich wäre nicht zufrieden gewesen mit meiner Arbeit. Und der andere dieser Unternehmer wäre vielleicht auch nicht zufrieden gewesen, deshalb habe ich abgelehnt.
Sie haben ja eine Zeit lang nach Ihrem Betriebswirtschaftsstudium, das Sie ursprünglich mal gemacht haben, als Manager bei einer Swissair-Tochter gearbeitet, war in den spannenden Städten und Ländern unterwegs, wie Hongkong, Australien, England, USA. Nach 8 Jahren haben Sie diesen Manager-Job damals an den Nagel gehängt. Warum? Sie waren doch auch da sehr erfolgreich. Hatten Sie trotzdem das Gefühl, ich bewege mich da außerhalb meines Kompetenzkreises oder zu sehr am Rand?
Ja, das war außerhalb meines Kompetenzkreises. Und zwar, ich konnte keinen Chef haben. Ich kann keinen Chef haben. Das geht einfach nicht mit meiner Persönlichkeitsstruktur. Ich bin unführbar für meine Chefs und das geht nicht in einer Großfirma. Da war ich wirklich außerhalb meines Kompetenzkreises und ich habe dann mit Kollegen zusammen, mit Freunden zusammen eine Firma gegründet. Ein Startup, das war damals der erste Schweizer Internet-Startup.
Und das hat Get Abstract.
Wir fassen Bücher zusammen. Das hat sehr gut funktioniert und da fühlte ich mich auch wohl. Das ist ein kleines Team, kein Chef und das war eine klassische Startup-Geschichte. Da fühlte ich mich sehr wohl. Und dann nachher kam ich dann zum Schreiben mehr und mehr. Das Schreiben nahm Überhand, wurde immer wichtiger in meinem Leben und deshalb im Moment konzentriere ich mich auf die Schriftstellerei.
Bei Ihnen lief es ja trotzdem sowohl mit Get Abstract, mit diesen Wirtschaftszusammenfassungen, die Sie machen, als auch jetzt mit der Schriftstellerei durchaus erfolgreich. Auch finanziell natürlich erfolgreich. Lassen Sie uns noch mal kurz auf das Thema Geld und Glück zu sprechen kommen. Macht Geld glücklich?
Geld macht glücklich, wenn Sie kein Geld haben. Also wenn Sie arm sind, macht jeder zusätzliche Euro, den Sie verdienen, unheimlich glücklich. Respektive, man kann es auch anders anschauen, er reduziert Ihre negativen Emotionen extrem. Aber sobald, und dann nimmt er die Rolle des zusätzlichen Geldes immer mehr ab, bis Sie einen gewissen Schwellenwert erreichen. Und dieser Schwellenwert ist, je nach Stadt, in der Sie leben, ich würde mal sagen, zwischen 80 und 100.000 Euro Haushaltseinkommen pro Jahr.
Also nicht pro Person, sondern
Nein,
pro Haushalt.
Pro Haushalt. Und jeder zusätzliche Euro nach dieser Schwelle hat überhaupt keine Rolle mehr auf Ihre Glückseligkeit. Das heißt, Sie können einen zusätzlichen Euro draufpacken, Sie können 1 Million draufpacken, Sie können 1 Milliarde draufpacken, hat keinen Impact mehr auf Ihre zusätzliche Glückseligkeit. Da kommen andere Faktoren ins Spiel, wie zum Beispiel einige dieser 52, die ich im Buch beschreibe, wie haben Sie toxische Emotionen im Griff oder können Sie Dinge anders interpretieren, sodass Sie innerlich ruhig sind. Da kommen ganz andere Faktoren ins Spiel. Aber wenn Sie arm sind, wenn Sie wirklich am Existenzminimum leben, dann kaufen Sie mein Buch lieber nicht und lesen Sie es nicht, sondern investieren Ihre Energie, zusätzliche Euros Einkommen zu generieren, weil das ist am effizientesten dort für die Glückseligkeit.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Mit dem Unternehmer und Bestsellerautor Rolf Dobelli, 52 Gedankenwerkzeuge, präsentiert er in seinem Buch Die Kunst des guten Lebens. 52 Gedankenwerkzeuge, die unser Leben besser machen sollen, die er selbst auch in seinem eigenen Leben anwendet und die er zum Teil in der Antike gefunden hat, bei den Stoikern, zum Teil aber auch bei giga-erfolgreichen Investmentbankern wie Warren Buffett und in der modernen Glücksforschung. Herr Dobelli, wir neigen ja alle dazu, uns ständig Sorgen zu machen, machen uns das Leben dadurch oft unnötig schwer, wenn wir ständig dran denken, was alles passieren könnte, auch wenn es vielleicht gar nicht eintrifft. Wann haben Sie sich zum letzten Mal bei solchen Grübeleien ertappt?
Die kommen natürlich immer wieder, aber es gibt eine Möglichkeit, das ein bisschen professioneller zu machen. Wir machen uns ja immer Sorgen und so unbewusst, die schwelen immer mit, wir marinieren quasi in dieser Sorgensoße drin und machen das nicht professionell. Und ich habe mir angewöhnt, das ist auch wieder eine stoische Geschichte, schon eine sehr, sehr alte, 2000-jährige Geschichte, schreiben Sie Ihre Sorgen auf. Einmal pro Tag oder einmal pro Woche nehmen Sie sich 10 Minuten Zeit und Sie werden feststellen, es sind ungefähr 10 bis 20 Sorgen, die Sie sich machen. Es sind nicht unendlich viele Sorgen. Man kann die relativ klar aufschreiben. Und wenn Sie das oft machen, werden Sie feststellen, es sind immer dieselben 20 oder so Sorgen, die Sie sich machen. Mit der Zeit wird es langweilig. Und dann nehmen Sie sich vielleicht einmal pro Woche oder einmal pro Monat diese Sorgenliste hervor und sagen sich, gut, welche Dinge kann ich jetzt wirklich beeinflussen? und welche Dinge kann ich nicht beeinflussen. Und Dinge, die Sie nicht beeinflussen können, da sollen Sie sich keine Sorgen machen, weil es ist absolut stupid, sich Sorgen zu machen über Dinge, wo Sie keinen Hebel haben, wo Sie nichts machen können. Also zum Beispiel, wird meine Fußballmannschaft im nächsten Wochenende gewinnen? Wissen wir nicht. Also machen Sie sich keine Gedanken darüber. Wird die Börse nächste Woche crashen? Wissen wir nicht. Machen Sie sich keine Sorgen darüber. Werde ich Krebs haben nächstes Jahr? Ich weiß es nicht. Also keine Sorgen machen. Was man nicht beeinflussen kann, darüber soll man nicht nachdenken. Auf der anderen Seite müssen Sie sich die Dinge, die Sie wirklich beeinflussen können, wirklich anpacken und dann sagen, kann ich irgendwie die Ursachen ausräumen, dass diese Dinge nicht eintreten, und da kann man was machen. Wenn Sie das tun, dann sind Sie sehr ruhig innerlich, weil das Hirn weiß, okay, Sie haben sich mit diesen Themen beschäftigt und zwar gut grundsätzlich beschäftigt, und dann werden Sie ruhig. Mit der Zeit kommen diese Dinge natürlich wieder hoch. Also das ist einfach, unser Hirn funktioniert so, und dann müssen Sie halt die Übung wieder machen. Aber Sie brauchen nicht viel Zeit. 10 Minuten pro Woche reicht vollkommen und Sie haben einen ruhigen Kopf.
Sie sagen ja, was auch hilft, ist Versicherung abschließen. Aber die helfen doch nur, wenn der Schadensfall tatsächlich eingetreten ist.
Nein, oder? Der Wert der Versicherung ist eben nicht der Schadensfall. Das ist auch ein Wert. Aber der wirkliche Wert ist die innere Beruhigung während der Zeit, wo die Versicherung läuft. Sie können einfach dann viel, viel beruhigter an ihr Leben hingehen. Ich sage das vielleicht als Schweizer, weil wir sind alle überversichert in der Schweiz. Aber ich finde Versicherung eine hervorragende Lösung zur inneren Beruhigung.
Aber man kann sich auch nicht gegen alles versichern.
Natürlich nicht. Aber wir machen uns grundsätzlich zu viele Gedanken über Dinge, die wir nicht beeinflussen können. Und das soll man nicht tun.
Konzentrierte Arbeit, sagen Sie, ist auch eine Strategie, die gut hilft gegen Sorgen.
Arbeiten ist eh eine gute Strategie. Das Hirn muss ja immer beschäftigt sein. Und wenn Sie das Hirn nicht mit Arbeit füllen, dann fühlt sich das mit anderen Dingen. Und dann sind es halt dann Sorgen. Und dann haben Sie halt dieses Chaos im Kopf da, das immer schreit und diese Sorgen haben und diese Stimmen, dieses Affenkäfig da im Kopf. Und Arbeit hilft auch zur inneren Beruhigung.
Einfach, weil man sich dann ablenkt auch.
Genau.
Und mit was anderem beschäftigt ist. Kommen wir aber weg von den Sorgen, die unberechtigt sind, zu einer Situation, die ich nicht beeinflussen kann, wo aber irgendwas Schlimmes für mich eingetreten ist. Das sagen Sie, verfallen Sie nicht in Selbstmitleid? Sind Sie da nicht ein wenig streng? Darf man sich selbst, wenn einem was wirklich Blödes passiert ist, nicht auch mal ein wenig leid tun?
Ja, man kann ja im ersten Moment mal sich ein bisschen leid tun, aber es gibt Menschen, die gehen dann monatelang oder teilweise jahrelang sind die in dieser Schlaufe des Selbstmitleids drin. Und das tut ihnen nicht gut, also diesen Menschen nicht, es tut der Umwelt nicht gut, wenn die ständig klagen. Das heißt, sie verlieren dann irgendwann mal ihre Freunde, weil die halten es nicht mehr raus mit ihnen. Und Selbstmitleid bringt eigentlich nichts. Es gibt diese gute Geschichte von Charlie Munger, hat immer ein paar gedruckte Kärtchen bei sich, und wenn immer jemand klagt, wenn immer jemand Selbstmitleid hat, dann zückt er so ein Kärtchen und da drauf steht, noch nie habe ich jemanden getroffen, dem schlechter geht als Ihnen. Und er händigt dieses Kärtchen aus, dieser Person.
Ist
natürlich ein bisschen böse, aber ich finde das noch eine gute Methode, dieses Selbstmitleid zu durchbrechen, weil Selbstmitleid bringt wirklich im Grunde nichts. Ich versuche dann immer, das möglichst früh zu stoppen, dass ich nicht in diesen Wirbel komme des Selbstmitleids. Es ist wirklich eine Art Wirbel. Wenn Sie mal tief genug drinstecken, kommen Sie fast nicht mehr raus. Das heißt, Sie müssen es relativ früh erkennen bei sich und dann rausgehen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Dobelli, ich glaube, eine Grundfrage, die sich jede Generation aufs Neue stellt, ist, wann ist ein Leben glücklicher? Wenn es möglichst sinnerfüllt ist oder wenn man möglichst viele genussvolle Stunden erlebt und viel Spaß hat? Können Sie das auflösen?
Ja, und das sind zwei Komponenten, die fast nichts miteinander zu tun haben, aber die beide zusammenspielen für ein gutes Leben. Also Sie haben auf der einen Seite, hilft es sicher, wenn Sie Glück haben im Leben, wenn Sie Glückseligkeit haben, diese Freude empfinden.
Also und schöne möglichst Sachen erlebt mit Freunden zum Beispiel.
Genau, um möglichst wenig Leid. Das ist so der eine Pol, also die Glückseligkeit maximieren, Leid minimieren in Ihrem Leben, das hilft sicher. Und der andere Pol ist die Sinnhaftigkeit. Mache ich Tätigkeiten, habe ich ein Leben, das einigermaßen sinnhaft ist oder nicht. Und die haben eigentlich fast nichts miteinander zu tun, das heißt, die sind nicht korreliert. Es gibt gewisse Tätigkeiten, Schokolade essen, guten Film schauen, mit Freunden etwas Spaß haben. Da haben Sie die eine Komponente voll erfüllt. Auf der anderen Seite, wenn sie beispielsweise Kinder aufziehen, Kinder sind nachweislich ein Happiness Killer. Die Leute sind weniger glücklich in diesen Jahren, wo die Kinder klein sind. Aber sie haben natürlich dann eine hohe Sinnkomponente. Und ich denke, man muss beides zusammenrechnen und dann haben sie eine gute Definition für ein gutes Leben. Man darf nicht das eine für das andere ausschließen. Man soll eine gute Mischung haben von beiden. Wenn sie jetzt nur Spitäler in Afrika aufstellen, beispielsweise eine sehr sinnhafte Tätigkeit, aber sich abracken und wirklich nicht glücklich sind im vom Moment zu Moment Gefühl, dann ist das sicher nicht ein gutes Leben. Auf der anderen Seite, wenn sie nur immer Schokolade essen und Computergames spielen, die lustig sind und keine Sinnhaftigkeit haben, ist das auch kein gutes Leben. Es braucht diesen Mix zwischen Sinnhaftigkeit und Glückseligkeit für ein gutes Leben.
Sie sagen das so schön in Ihrem Buch mit dem Satz, wenn Sie die Welt gerettet haben, gönnen Sie sich ein Bier. Finde ich sehr passend. Wobei das einer Ihrer anderen Behauptungen ja fast schon widerspricht. Sie sagen nämlich, wenn man ein gutes Leben führen will, muss man sich von der Illusion trennen, die Welt retten zu können. Warum?
Wir können die Welt nicht retten. Es steht im Moment so eine Illusion im Raum, vielleicht kommt das aus Silicon Valley. Man muss nur wollen und jeder kann die Welt verbessern. Jeder kann die Welt verändern. Man muss nur wollen. Das hat Steve Jobs mal gesagt, das hat Nelson Mandela mal gesagt. Das ist so seit 30, 40 Jahren schwebt das so im Raum. Der Einzelne kann die Welt verändern. Und realistischerweise können wir das nicht verändern. Also realistischerweise müssen wir uns einstehen, wir können vielleicht im kleinen Rahmen etwas verändern, in der Familie, vielleicht sogar in der Stadt, im Bezirk, aber sicher nicht die Welt können wir nicht verändern. Das ist so eine Illusion. Viele Leute kriechen den auf den Leim.
Aber zum Beispiel die Erfindung des Internets hat die Welt verändert.
Hat, aber da sind viele Leute zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen. Also Tim Berners-Lee, wenn er nicht gewesen wäre, der das World Wide Web erfunden hat, damals am CERN, wäre es ein anderer gewesen, dann zwei Jahre später. Das lag im Zeitgeist drin, dass einmal diese Technologie entwickelt würde. Und das sehen Sie mit allen Technologien, das sehen Sie fast mit allen Kunstarten. Das lag dann in der Luft, auch geopolitisch. Nelson Mandela, sagen wir jetzt, Retter von Südafrika, er hat die Apartheid aufgelöst. Ja, wenn Nelson Mandela nicht gewesen wäre, hätte es ein anderer gemacht, weil diese Apartheid war am Scheitern. Vielleicht hätte es noch mal drei Jahre gedauert oder fünf Jahre und dann wäre die auch zerfallen. Wir tendieren dazu, diese großen Männer, diese Erfinder, diese großen Politiker, diese großen Künstler zu überschätzen und sehen nicht, dass die zum großen Teil zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren.
Aber wieso? Macht mich das glücklicher oder macht mein Leben besser, wenn ich denke, ich kann die Welt eh nicht retten?
Ja, weil viele steigen sich in diese Illusion herein, mit meinem Startup kann ich dann die Welt wirklich verändern. Also wenn Sie investieren beispielsweise im Silicon Valley, dort wird immer gefragt, wenn Sie ein Startup-Guy sind, wie wird Ihr Startup die Welt verändern? Und das ist so dieser Glaube, man könne, und dann ist man natürlich enttäuscht, weil man es nicht kann. Die Mehrheit scheitert eben an diesem Glauben, man könne die Welt verändern.
Also einfach ein bisschen tiefer stapeln, meinen Sie, und sagen, das ist ein gutes, innovatives Produkt, das möchte ich entwickeln und wenn ich Glück habe, kann ich damit was Gutes bewirken.
Genau.
Von diesem ganz großen Maßstab wegkommen.
Genau, vom ganz großen Maßstab weg und vor allem auch die Erwartungen an sich selbst ein bisschen reduzieren. Das ist übrigens auch ein großer Glückseligkeitskiller, wenn Sie übertriebene Erwartungen haben an irgendeine Party oder an irgendeine Ausbildung oder an irgendeinen Job. Wenn Sie zu große Erwartungen haben, ist die Chance einfach größer, dass Sie dann enttäuscht sind. Ich versuche die Erwartungen immer ein bisschen tief zu stapeln und dann bin ich dann positiv überrascht, wenn es dann trotzdem gut rauskommt.
Ich hatte so hohe Erwartungen an Sie, Herr Dobelli.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie haben uns einen Werkzeugkasten zur Verfügung gestellt, wie ein gutes Leben gelingen kann. Aber, und das sagen Sie auch in aller Deutlichkeit, letztlich kann man gar nicht sagen, was ein gutes Leben garantiert. Wohl aber, was ein gutes Leben verhindert. Und das weiß man ganz genau. Was also sind die Faktoren, die unser Glück massiv beeinträchtigen?
Wenn Sie Glücksratgeber anschauen, dann sagen diese Glücksratgeber immer, man muss obendrauf noch Dinge packen. Also Sie müssen noch eine halbe Stunde joggen gehen pro Tag und Sie müssen noch eine Stunde meditieren pro Tag und Sie müssen noch Powernaps machen. Und mein Ansatz ist ein anderer. Bei der Kunst des guten Lebens sage ich, es ist besser, Sie räumen die negativen Sachen weg und das Abseits kommt dann automatisch, wenn Sie die negativen Sachen aus Ihrem Leben packen. Was sind jetzt die negativen Sachen? Das sind mal diese toxischen Gefühle, die wir teilweise schon angesprochen haben. Neid ist ein ganz starker. Wenn Sie den wegkriegen, haben Sie schon einen großen Vorsprung. Wenn Sie Selbstmitleid wegkriegen, wenn Sie diese ständige Sorgen machen wegkriegen, dann ist es schon gut. Wenn Sie falsche Interpretationen auf Ihr Leben wegkriegen, ist es schon gut. Chronischer Stress ist ein großer Glückskiller. Also Menschen, die chronischen Stress haben, das ist kein gutes Leben. Da müssen Sie schauen, dass Sie irgendwie den Job wechseln. Schmerzen oder was auch immer, dass sie diesen chronischen Stress nicht haben. Lange Arbeitswege im Auto sind ein chronischer Glückseligkeitskiller. Schauen Sie, dass Sie nicht länger als 1,5 Stunden pro Tag oder 1 Stunde pro Tag Auto fahren, weil das wissen wir aus der Forschung. Da gewöhnt man sich auch nicht dran an diesen Weg zur Arbeit. Beziehungen, die toxisch sind, die giftig sind, wenn sie mit Leuten zu tun haben, die sie wirklich nicht mögen, da müssen sie weg, da müssen sie entweder sich gedanklich abkapseln können, sodass diese Personen ihnen nicht so nahe kommen oder ganz weg aus dieser Organisation oder aus dieser Gruppe gehen, weil da gewöhnt man sich auch nicht dran. Und das sind solche Faktoren, die sie am besten ausräumen und dann haben sie schon mal die Chance gelegt, dass sie ein besseres Leben hinkriegen.
Was ist denn mit Scheidungen zum Beispiel oder körperlichen Gebrechen?
Das ist lustigerweise, gewöhnt sich da der Mensch sehr schnell. Das wissen wir auch aus der Forschung, körperliche Gebrechen. Da gibt es Studien drüber von Leuten, die querschnittsgelähmt wurden. Die kamen in den Rollstuhl und natürlich die ersten 6 Monate sind brutal. Also die Happiness sinkt extrem ab. Aber lustigerweise danach gewöhnt man sich an dieses Gebrechen und man kriegt wieder diese Happiness, die man vorher hatte. Also die Glückseligkeit ist wieder etwa dieselbe. Übrigens dasselbe, wenn Sie einen Lottogewinn haben. Sie gewöhnen sich nicht an den Lottogewinn, der steigt. Dann haben Sie kurzen Glücksmoment und dann nach 6 Monaten sind sie wieder auf dem gleichen Level der Happiness wie vorher. Also körperliche Gebrechen, da gewöhnt man sich dran. Das ist auch gut so, dass man sich dran gewöhnt. Bei zerbrochenen Beziehungen ist es dasselbe. Man denkt am Anfang, ich kann nicht ohne diese Person leben oder ich habe mich von dieser Person scheiden lassen. Das bin ich für ewig und immer unglücklich. Das überschätzt man. Auch da, nach einer gewissen Zeit, nach 1 Jahr, 2 Jahre, hat man sich daran gewöhnt und ist wieder auf dem normalen Level. Das kann man natürlich diesen Personen, die jetzt in einer solchen Krise stehen, schlecht sagen, weil die glauben einem nicht. Aber die Forschung bestätigt das, dass nach einer kurzen Zeit, nach einer relativ kurzen Zeit, ist man da wieder auf dem normalen Level angelangt.
Sie sind ja begeisterter Hobbypilot. Da geht es ja letztlich auch ein bisschen darum, denke ich mal, ne? Negative Faktoren auszuschalten. Also wenn sie starten, ne?
Ja, ich versuche da einfach nicht abzustürzen und dann ist schon gut. Also wenn ich all die negativen Faktoren ausschalte, also fliegen bei schlechtem Wetter, das mache ich nicht, das muss ich mir nicht antun oder fliegen ohne Checkliste. Ich versuche dann einfach nicht abzustürzen und dann ist der Flug schon gut. Ist eh schon schön,
über die Alpen zu fliegen. Ich kann mir vorstellen, dass es zu Ihrem persönlichen Glücksgefühl tatsächlich beiträgt. Was haben Sie denn, außer dass es darum geht, Fehler auszuschalten, noch durchs Fliegen gelernt?
Also Fliegen ist für mich das ideale Hobby, weil es meine Gedanken so fokussiert, dass ich an nichts anderes mehr denke. Das heißt, alle anderen Themen, die verschwinden total im Hintergrund, weil ich so präsent sein muss während des Fliegens. Und wenn ich nicht präsent bin, dann stürze ich halt ab und deshalb bin ich sehr präsent. Und das, glaube ich, ist für mich der Anspruch eines guten Hobbys, dass es einen so reinzieht, dass die Konzentration so stark sein muss, dass die anderen Dinge in den Hintergrund verschwinden.
Und beim Fliegen kann ich mir vorstellen, tut es auch manchmal ganz gut, Dinge aus einem gewissen Abstand zu sehen.
Ja, und es ist ästhetisch ja, natürlich schön.
Vogelperspektive.
Vogelperspektive, klar.
Ich habe für Sie noch ein kleines Dankeschön, Herr Dobelli, dass Sie Zeit für Leute hatten. Das neue Jahr hat ja erst angefangen. Deshalb bekommen Sie von mir einen Kalender mit, wie ich finde, spektakulären Luftaufnahmen. Und ich finde, da hat man schon beim Anblick Lust, sich in den Flieger zu setzen und über diese Landschaften zu fliegen.
Super, ganz herzlichen Dank. Wunderschön.
Viel Freude damit und alles Gute.